Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future One Heroes Podcast und zwar zur letzten Folge der aktuellen Staffel. Gleich eins vorweg, danach geht dieser Podcast mal auf Tauchstation, weil ich habe so viele Ideen gehabt und habe gemerkt, um für neue Ideen Platz zu machen, musst du mal dich bei manchen Dingen auch zurückziehen. Alles geht nicht gleichzeitig, wenn du Qualität liefern möchtest. Und dazu passt auch das heutige Gespräch und zwar eine Person, zu der ich seit 20 Jahren aufblicke. Leute, 20 Jahre, da war ich gerade mal 22 Jahre alt, ja. Professor Sammy Molcho. Er ist der weltweit berühmteste Pantomime, obwohl er seit mehreren Dekaden nicht mehr auftritt. Er ist 1936 in Tel Aviv geboren, ist Regisseur, folglicher Buchautor, emeritierender Professor an der Universität Wien für Musik und darstellende Kunst am Max-Reinhardt-Seminar und ist eine wirklich internationale Kapazität auf dem Gebiet der Körpersprache. Und wenn sich jetzt einer denkt, was, Sammy Molcho? Den Nachnamen kenne ich doch, Molcho, ja. Vor wenigen Wochen war Haya Molcho, seine Frau, die nicht weniger berühmt ist, auch bei uns im Podcast und die Folge ist damals so durch die Decke gegangen und viele haben gesagt, hey, das war so genial, diese Energie zu spüren von ihr, wie sie über die Familie spricht und ich habe währenddessen allerdings schon im Hintergrund eingefädelt, dass ihr Ehemann zu mir in den Podcast kommt. Das ist mir eine unfassbare Ehre, dass er jetzt quasi mein Gast ist in dieser letzten Folge und ich werde in Kürze auch 42 Jahre alt und das ist für mich so ein cooler Geburtstag, weil ich mir immer gedacht habe, wenn ich 42 Jahre alt mal werde, möchte ich der coolste Erwachsene werden, den ich kenne und ich glaube, dort bin ich jetzt gerade, aber jetzt eine Stunde mit einer Person sprechen zu dürfen, die so viel Lebenserfahrung hat, die so viel Lebensweisheit hat, die so viel versteht über Menschsein, Vatersein, wirklich Karriere zu machen, global berühmt zu sein, aber dann sehr geerdet zu sein, das hat mich unfassbar inspiriert. Und Professor Molcho ist nämlich auch Autor von vielen Bestsellern zum Thema Körpersprache. Und es gibt niemanden, der mehr versteht über Körpersprache. Und ich glaube, in China auf den großen Bühnen war, in den USA auf den großen Bühnen war einfach überall. Wir gehen jetzt gemeinsam in seine Geschichte hinein. Wir gehen jetzt hinein, wie er die Welt sieht. Und ich möchte euch sagen, von jemandem zu lernen, der wirklich Lebenserfahrung hat und diese so lebhaft rüberbringt, ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk möchte ich euch weitergeben mit diesem Podcast. Liebe Leute, viel Spaß. Wie schafft man es im eigenen Leben, aus diesem inneren Gedankenkarussell auszubrechen? Das Outside of the Box, hat Ihre Frau oft gesagt. Wie bekommt man das hin im Leben?
Ganz einfach, nicht so viel denken. Ich bin ein Gefühlsmensch. Gefühl, Bauch, weißt du, alle Gedanken sind spekulativ. Und da verliert man sich. Gedanken sind abstrakt. Gedanken sind Wünsche, Vorstellungen. Das Leben ist hier und jetzt. Und wenn du vertraust deine Gefühl, dein Bauchaussage, erstmal höre ich dort. Später können Gedanken kommen, zu überlegen, was sind die Optionen, was sind Möglichkeiten, ist das richtig oder nicht. Aber auch Zukunft für mich waren Bilder, nicht Gedanken.
Und wenn Sie sagen, das Gefühl, jetzt leben Sie in Wien, Sie haben die ganze Welt bereist, so mit Ihrer großartigen Kunst, Sie haben Kinder, es ist eine unternehmerische Familie, die unglaublich ist. Wie schafft man es, da beim Gefühl zu bleiben und sich nicht in den Gedanken zu verlieren? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass ganz viele Menschen der heutigen Welt immer in Gedanken eben feststecken, eben spekulativ, und meistens das Gefühl erst dann zulassen, wenn irgendwas kaputt wird im Leben, im Körper, in der äußeren Welt. Wie haben Sie es geschafft, bei diesem Gefühl zu bleiben?
Ganz einfach. Selbst, wenn man sagt, selbstbewusst, es fängt an mit selbst. Und selbst ist eigentlich, dich selbst zuhören. Zu horchen in dir drinnen. Jetzt, Gefühle. Gefühle sind da, weil Gefühle kriegen wir auch Reize von draußen. Mhm. Ja? Ich wollte Chansonnier sein. Das war in den 50er Jahren, weißt du, der ganze französische Chansonnier, Yves Montand und so weiter. Das war eine Show. Aber meine Gesanglehrer hat mir gesagt, es ist besser, wenn du den Mund zuhältst.
Entschuldigung. Aber nein, das war ja damals aber eine Enttäuschung, oder?
Nein, ja, aber das war ein Bild Chansonnier, aber meine Stimme hat nicht das gemacht, was meine Ho gehört hat.
Okay.
Aber es macht nichts. Ich habe es akzeptiert, zu akzeptieren Wahrheiten. Es ist eine gute Pantomime davon geworden.
Ich wollte mich gerade sagen, das heißt, dieser erste Rückschlag und diese erste Vision wurde nichts. Und da wurde aber dann erst die Chance geschaffen, etwas Neues zu machen.
Der Traum war da, aber wie gesagt, das ist eine, die Realität ist in hier und jetzt. Mhm. Und die Frage ist, kannst du das machen? Hast du die Möglichkeit zu entwickeln? Mhm. Hast du die Ressourcen dazu?
Wie haben Sie das Ihren Kindern, mitgegeben? Weil Ihre Kinder sind ja in einer Welt aufgewachsen, wo alle auf Social Media sind, im Internet sind, alle posten Bilder, jeder sieht nur, der andere hat, keine Ahnung, ein besseres Leben als ich. Wie schafft man es hier, vier junge Menschen bereit für die Welt zu machen und ihnen dieses Selbstbewusstsein und dieses im Gefühl bleiben mitzugeben? Wie macht man das? Ich habe nämlich selber zwei kleine Töchter, 4 Jahre alt und 5 Wochen alt.
Ja.
Und deshalb möchte ich jetzt lernen. Wie geht das?
Ja. Dazu kann ich nur sagen, ich habe meine Buchkörpersprache der Kinder.
Weiß ich.
Der, zu akzeptieren, Leute, wie sie sind, das heißt nicht Urteil. Wenn ich sage, akzeptieren der Leute, wie sie sind, heißt nicht, ich akzeptiere alles, was sie machen. Mhm. Das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Auch bei mir. Mhm. Ich habe selbstbewusst, ich stehe zu mir selbst, aber von der anderen Seite auch wach zu Feedback. Mhm. Ich sage, das, was du gemacht hast, war nicht richtig. Mhm. Der Problem ist nicht, oje, sondern wie kann ich es richtig machen? Die Optionen zu finden. In Europa gibt es Tendenz von Perfektionismus.
Sehr stark, ja.
Ja, okay. Wenn du hast das Bild von Perfektionismus, jeder Schritt, das du machst, in Richtung deines Ziels, kann nicht perfekt noch sein. Mhm. Das heißt, du fütterst dich down, ich bin schlecht. Vielleicht einen Tag wirst du dein Ziel erreichen, aber wieder, was ist perfekt? Erwartungen von Leuten? Das heißt, du bist weg von deiner inneren Wahrheit.
Wow.
Jetzt, meine Kinder, selbstverständlich, wir haben sie gelassen, so wie sie sind. Für mich nicht Erziehung, sondern Führung.
Ah, Leadership.
Du gibst Reize, das ist ein Unterschied. Ja, sie nehmen ein Beispiel von das, was passiert zu Hause. Mhm. Wie ich benehme mich. Ich benehme mich mit meiner Frau. Wie ist unsere Beziehungen? Mhm. Auch wenn wir Diskussionen haben oder streiten, haben wir das nie verheimlicht. Mhm. Aber wir haben nicht gestaut, dass es musste in große, wie sagt man, weißt du, wenn,
ja, ich weiß schon, Staus.
Kommt ein Druck.
Genau, und dann explodiert das, und dann hat man einen Riesenkrach, ja. Mhm.
Ja, sie ist geärgert und so. Aber wir haben darüber gelernt zu reden. Und das habe ich auch bei meinen Kindern gesagt. Sei keine Angst. Ich strafe euch nicht, aber reden wir darüber. Mhm. Ist das die einzige Möglichkeit? Gibt es andere Optionen? Mhm. Sind die andere Optionen wirklich so schlecht? Eine Option heißt nicht einen Kompromiss. Mhm. Aber manchmal auch Kompromiss ist nicht schlecht. Wenn du das nicht erreichst, warum zu rennen mit dem Kopf gegen die Wand? Wie Watzlawick schön gesagt, erkenne, du hast eine Wand. Anstatt zu rennen gegen die Wand, sag, ich habe eine Wand. Jetzt, was kann ich machen mit der Wand?
Ich kann
darauf malen, ich kann mich lehnen darauf, ich kann das oder... Also plötzlich öffnen sich viele Optionen.
Dieses Bewusstsein, auch in der eigenen Sprache, wie wir Dinge benennen, wenn man jetzt Pantomime ist, arbeitet man ja mit dem Körper, mit quasi Bildern, die man generiert, aber eben nicht mit der Sprache. Aber lernt man dadurch umso besser, auf die Sprache der Menschen zu achten?
Auf den Menschen, nicht auf die Sprache der Menschen.
Ah.
Weißt du, der Körper spricht, das ist richtig zu verstehen. Körpersprache ist keine Gymnastik. Mhm. Körpersprache ist eine Aussage. Mhm. Ist eine Story. Deswegen benennen es Körpersprache. Er sagt mir etwas. Ja, über den Mensch, über seine Wünsche, über seinen Charakter. Mhm. Und in der Pantomime, du konzentrierst dich auf den Grund, der Essenz von das, was passiert in hier und jetzt. nicht viele Interpretationen. Das heißt, du bist, vor mir stehen jetzt Wassermelone.
Ja.
Okay. Erstmal, die Farbe lockt.
Ja, genau. Das ist schon gut aus.
Frischheit lockt.
Ja.
Jetzt, aber ich rede gerade.
Mhm.
Also, ich hätte gerne genommen.
Mhm.
Aber gleichzeitig komm, aber wenn ich rede, kann ich nicht, wenn ich habe Wassermelone in meinem Mund.
Ja, das ist.
Also zwischen Gefühl und Realität sind nicht immer Gedanken. Das ist die Realität um mich. Was habe ich zu tun? Passt das dazu? Passt das nicht dazu?
Mhm.
Jetzt in der Pantomime, du siehst einen Mensch.
Mhm.
Und manchmal die kleinen Sachen.
Ja.
Sind wichtigste Sachen. Wie verhältst du dich?
Mhm.
Du bist konzentriert und du willst deine Arbeit machen.
Mhm.
Eine Fliege oder eine Moskito macht dich verrückt daneben.
Ja.
Das ist ein Kampf. Zwischen was ich will und der Situation, wo ich mich befinde.
Mhm.
Schon allein, wenn du nur dieses Verhalten auf der Bühne machst, kann sehr amüsant sein.
Was macht einen Menschen wirklich aus? Ich frage das nämlich deshalb, wir haben heute eine Welt, wo immer mehr das Digitale kommt. Die Menschen haben Angst vor künstlicher Intelligenz. Die Menschen stellen sich immer mehr diese Sinnfrage, warum sind wir überhaupt da? Wenn man jetzt die Sprache wegnimmt, die aus dem Mund rauskommt und jetzt eigentlich mit der Körpersprache sehr viel kommunizieren kann und wenn man sich so viele Jahre damit auseinandersetzt, was ist die Grundessenz von uns Menschen, die wir nicht auslagern können an die Maschinen aus Ihrer Sicht? Also was ist das? Ist
also, es sind hier viele, viele Fragen dazwischen. Erstmal gehen wir. Die verbale Sprache verdanken wir unsere ganze Kultur, nicht nur die Körpersprache. Körpersprache ist hier und jetzt.
Der Körper ist immer hier und jetzt. Das stimmt. Der Körper ist das Einzige, was immer wirklich hier und jetzt ist.
Ist nur hier und jetzt.
Der ist nicht in der Vergangenheit.
Es gibt kein Morgen, es gibt kein Gestern für den Körper. Übersetzt das immer in hier und jetzt. Diese Diskussion habe ich mit einem Wiener Beamten seit Jahren.
Okay.
Ja, er sagt mir jeden Tag, ich sage dir, du sollst morgen kommen und jeden Tag kommst du heute. Jetzt löst mir das ein Problem.
Okay. Okay, das ist gut, ja.
Verstehst du?
Ja.
Der Gedanken jetzt, die verbale Sprache gibt die Möglichkeit, zu sprechen über Sachen, die nicht da sind.
Stimmt.
Mhm. In der Körpersprache, ich kann dich zeigen, eine Kuh oder eine Katze oder egal was. Die verbale Sprache ermöglicht mir, zu kreieren in Gedanken das Bild von einer Kuh, dadurch, dass ich es benenne. Also ich kann über Zukunft reden, ich kann über Vergangenheit reden. Also alle Gedanken, ja, jetzt die Kommunikation ist kürzer durch die Sprache, weil sie steht als Symbol. Wenn ich sage Restaurant,
weiß ich sofort oder ungefähr.
Du lieferst mir alles, weil bei dir im Gehirn Input mit diesem Restaurant.
Genau.
Es heißt, ein Lokal, es gibt dort Sessel, es gibt dort Kellner, es gibt Küche
Essen,
und. Problem ist nur, der Restaurant, den du dich vorgestellt hast, und neben dir gibt es noch jemanden, er stellt sich ein anderes Restaurant vor mit seinem Input. Hier kommen Verwirrungen.
Genau.
Oder Irrtungen. In der Körpersprache, du bist in einem Restaurant, du bist in diesem Restaurant. Also es gibt keine andere. Es ist in Juni jetzt, aber der Körper kann nicht sprechen von morgen oder von gestern. Jetzt, wenn du fragst jetzt in der Erziehung, meine Kinder habe ich gelernt eine Sache. Wachstum. Schau die Pflanze draußen. Auch unser eigener Körper. Er hat ein Programm und er wächst. Er wächst langsam. Es heißt, die Zukunft ist basiert auf der gesunden Gegenwart. Er wächst von der Gegenwart. Wie oft verderbe ich die Gegenwart? Dadurch, dass ich künstlich, weißt du, eine Zukunft bauen und ignoriere viele innere Stimmen in mir, die sagen, nein, das stimmt nicht. Aber du willst jemanden imponieren, du willst irgendjemand das oder anders machen und du schiebst dich weg.
Wegen einer Zukunft verneine ich das jetzt oder ich ruiniere das jetzt. Wie haben Sie das damals gemacht, als Sie weltberühmt geworden sind? Weil heute, wenn man Ihren Namen irgendwo sagt, jeder kennt Sie, das ist unglaublich, okay. Und wirklich auf der Welt. Wenn man dann erfolgreich wird, wenn man dann groß wird, dann hat man eine Tournee, dann ist man in China oder irgendwo auf der Welt. Beginnt man da nicht, sich ständig Zukunftspläne zu machen und Zukunftsbilder zu machen, wo man irgendwie auf das Jetzt verzichtet?
Nein.
Nicht?
Nein, weil mein Leben war meine Kunst. Ich habe keine Familie, ich habe meine Kunst. Ich und meine Kunst. Ihr Publikum, Erfolg ist Resultat, nicht Ziel.
Aber sind Sie nie da
weißt
gesessen?
Du, wenn der Erfolg ist ein Ziel, fange ich an, mich zu verkaufen. Wenn ich mache Kunst, ich mache das, was bei mir drin ist. Was möchte ich mitteilen mit Leuten? Was habe ich, weißt du, zu sagen?
Aber die ganzen Termine, die Sie weltweit hatten, sind Sie dann gesessen und haben gesagt, nächstes Jahr mache ich 100 Auftritte?
Nein.
Oder wie haben Sie geplant?
Gegenteil.
Wie haben Sie
für
geplant?
Mich, der wichtigste Zeit war für mich Zeit. Zeit kann man nicht sparen. Zeit kann man nicht gewinnen. Zeit hat man. Du kannst leben, richtig in der Hier und Jetzt in deiner Zeit oder nicht. Freizeit war für mich immer sehr wichtig. Ich habe Broadway abgesagt. Das war eine große Ehre zu kriegen, einen Monat in Broadway. Aber sie wollten 9 Vorstellungen in der Woche. Das heißt, jeden Tag plus 2 Matinees. Für mich als Solist, ich habe gesagt, unmöglich. Ich werde ein Automat. In meine Tournees war immer Diskussion mit der Organisation.
Ja.
Ich habe gebraucht freie Tage dazwischen.
Wie viele Tage waren das?
Regenerieren. Ich brauche 1 Tag, 2 Tage. Nicht auf der Bühne. Jetzt, selbstverständlich, jeder Tag kostet Geld. Das ist ein ganzes Team da.
Genau.
Ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann anders nicht funktionieren. Ich kann nicht ehrlich sein und in mir sein, wenn ich plötzlich fange an wie ein Automat.
Genau.
Deswegen auch zwischen eine Tournee. Tournees waren lang. 3 zu 4 Wochen, Monate.
Wahnsinn.
Jeden Tag in eine andere Stadt. Aber wenn du machst keine Pausen, dann, du weißt nicht mehr, was du bist.
Das ist.
Jetzt Zukunft. Es war nicht zu denken über Zukunft. Dafür war ein Manager da.
Ja. Ach so. Okay.
Ich habe das Recht gehabt, ja oder nein, künstlerisch, von Gedanken.
Und
Gott sei Dank, er war nicht, ist noch bis heute noch mein Manager, Joram Harel.
Ja.
Weißt du, seit über 60 Jahren, wir sind zusammen.
Wahnsinn.
Aber das war, der hat respektiert meine künstlerischen Entscheidungen. Und das war der neue Pantomime, das ich kreiere, der neue Gedanke, das ich mache, das war die Zukunft.
Okay, es war wirklich die Kunst an sich.
Aber nicht, ich muss auch das machen. Jetzt, Gott sei Dank, ich habe angefangen mit meiner One-Man-Show sofort in große Theatern.
Wie? Weil die meisten Menschen sagen, ja, wenn du als Künstler beginnst, musst du zuerst kleine Bühne.
Nein, ich habe meine Show und das war sofort auf große Theater.
Wie geht das?
Selbstverständlich habe ich auch die Zwischenstufen.
Ja.
Aber nicht mit Teil meiner Show, mit Teil eher Pantomime oder das oder anders. Aber wenn ich habe die gesamte Show, war sofort in große Theater. Ich war in Israel der Erste, der in One-Man-Show auf der Bühne gekommen ist.
Ah.
Ich musste eine Sondergenehmigung auch bekommen, weil man so viel Steuern, eine Sondergenehmigung, die mich befreit hat von den Steuern, weil nur theatralische Körper, Instituten waren befreit.
Hast du aber nicht eine Einzelperson?
Aber nicht eine einzige Person. Da musste ich, das hat meine Manager geschafft. Eine extra von der Finanzminister, die mich befreit hat.
Haben Sie als Kind schon gewusst, das möchte ich machen? Also haben Sie mit 9 Jahren gewusst, ich möchte auf der Bühne stehen und, oder ich möchte mal singen später?
Ich habe angefangen Theater relativ jung. Ich war 10, 11 Jahren, war in Israel sehr entwickelt, Kindertheater. Wir haben mit Regisseur gearbeitet. Es waren 3 oder 4 Premieren manchmal im Jahr,
mhm,
oder 2 zu 3. Bei Ferien vor den Schulen, mhm, haben wir gespielt Nachmittag in den großen Theatern.
Ah,
4 Schulen, 4
okay,
Kinder
okay,
und so weiter. Also das war angefangen.
Ja.
Und ich habe von einer Seite Theater, mhm, gemacht und Theater gelernt.
Mhm.
Von der anderen Seite habe ich getanzt.
Ja, genau. Ja.
Klassisch, modern. Nur damals war keine feste Tanzbühne in Israel. Das waren Tanzstudios,
mhm,
die die Lehrerinnen zusammengesammelt haben,
mhm,
und einmal im Jahr eine Vorstellung, eine
Ach
Tanzvorstellung
so,
gegeben. Wenn wir Glück gehabt haben, haben wir das 3-mal oder 4-mal in einem Kibbutz oder irgendwo. Mhm. Und dann war weg.
Mhm.
Das war Reklame für die Studios. Das, mhm, war schön, dass wir konnten zeigen unsere Kunst. Und bis nächstes Jahr oder 2 Jahre wieder vielleicht eine Aufführung. Also davon konnte man schwer leben.
Aber wussten Sie, ich möchte eines Tages beruflich auf einer Bühne stehen?
Das war normal. Als Kind war ich schon auf der Bühne.
Aber haben die Eltern nie gesagt, keine Ahnung, werde Arzt, solltest Wirtschaft studieren?
Selbstverständlich.
Und wie haben Sie reagiert?
Sie wussten das nicht. Bis Bilder von mir in der Zeitung kamen, wusste nicht, dass ich Theater mache.
Was?
Tanz. weil wir haben in Israel gelebt sehr frei.
Okay.
Wir waren sehr viel draußen.
Mhm.
Ist nicht wie heute. Mhm. Das Leben war draußen.
Mhm.
Zu Hause sind wir gekommen zu essen, mhm, zu schlafen,
mhm,
Schulaufgaben.
Mhm.
Sonst war unser Leben draußen. Also niemand hat gefragt, wo bist du, was machst du und so weiter.
Mhm.
Jetzt. Meine Mutter hat Hebräisch nicht gelesen.
Ah, okay.
Ja, weil zu Hause haben wir gesprochen Spanisch. Spaniolisch ist halt der Spanisch, der alte Spanisch von den Juden, die aus Spanien Ursprung kommen.
Okay.
Ja, meine Eltern unter sich haben Französisch gesprochen. Mein Vater hat Hebräisch gesprochen. Ich habe dann revoltiert mit 5, 6 Jahren. Wo ich habe gesagt, jetzt möchte ich nur Hebräisch sprechen.
Okay.
Weil mit meiner Mutter habe ich immer Spanisch. Das ist, was Kishon immer gelacht hat, dass in Israel ist der einzige Land, wo die Mutter lernt vom Kind
welche
die Muttersprache.
Okay, das ist gut, das kann ich nicht.
Also das war für mich nicht eine Frage, das war natürlich, dass ich das gemacht habe. Selbstverständlich, meine Eltern wollten einen Beruf. Ich habe Automechaniker gelernt.
Wirklich?
Ich habe ihnen das Diplom gegeben, ich habe nie ein Auto.
Ja, also okay, gelernter Automechaniker.
Ja,
cool.
Ich habe eine gemachte Matura plus einen Beruf.
Ja.
Ja. Meine Lehrer hat immer geschrien, Sami, nicht auf dem Motor tanzen. Russe, was?
Okay.
Ja, aber das war nicht eine Frage. Von der anderen Seite, auch Bilder.
Ja.
Wir haben eine Nachbarin, eine jemenitische Nachbarin, die, ihre Geschichte ist egal, sie hat geheiratet eine deutsche Zirkus-Spezialist oder
mhm,
hat verliebt, mhm, ist sie mit ihm in der ganzen Welt mit dem Zirkus. Sie war als Indianerin, mhm, mit Lasso, mit Pferde, mit Messerschmeißen.
Okay.
Und. Sie haben inzwischen nachher geschieden,
mhm,
ein Kind. Ja, und kam nach Israel und sie hat eine Aufführung gemacht mit all ihrer Kunst,
mhm,
ja, von Messer, von Lasso, mhm, und so weiter. Aber dazu hat sie auch Tanz gemacht. Und das war eine Tanz, ich kann dir jetzt nicht sagen, was es war,
mhm,
aber ein Bild ist bei mir geblieben. Sie war im Zentrum und alle Lichter waren des Spots nur auf sie.
Ah.
Und für mich als Kind gesagt, das möchte ich einmal.
Okay.
Für mich, der beste Pantomimen waren alle, ein Spot, alle Lichter dort. Ja, Vogel und der Jäger, Mensch und der Baum, Leiter des Erfolges, alle, die mehr Aussage waren immer in diese Spotlights. Alle anderen waren die ganze Bühne.
Mhm, aber genauso sind Sie ja dann später.
Aber das war ein Bild.
Aber brauchen wir diese Bilder der Inspiration manchmal?
Ja.
Um dann zu merken, wer wir innerlich sein wollen?
Kann sein, aber ich weiß es nicht. Ich habe das Bild später wieder erinnert. Es war eine Input.
Sie haben vorhin erzählt, Sie wollten ja auch irgendwann singen, bis dann jemand gesagt hat, lieber nicht singen. Ja. Wie haben Sie aber dann die Pantomime entdeckt? Also wie haben Sie dann wirklich diese Kunst entdeckt, um dann zu sagen?
Ich war immer gependelt zwischen Theater und Tanz.
Ja.
Im Theater war mich zu viel Worte und meine Körper.
Okay.
Im Tanz war zu viel abstrakt. Keine richtige Geschichte wie im Theater.
Ah.
Und dann kam zu Besuch in Israel. Israel damals war eine Sensation. In der Entstehung kamen Leute von der ganzen Welt. Also wir haben gelernt in Israel mehr, als ich konnte in Ausland.
Mhm.
Weil alle Größen kamen.
Wow.
Ja, aber auf jeden Fall, es kam Etienne Decroux. Etienne Decroux, weniger bekannt, er ist der, er hat der gesamte moderne Pantomime, der ganze Effekte von Illusionen, von der ganze Sachen, dass wir als One Man machen auf der Bühne, hat er kreiert, irgendwie der Grammatik von der Pantomime.
Ah.
Er selbst war nicht besonders gut. Er war keine Bühnenpersönlichkeit.
Okay, okay.
Das ist okay. Ich weiß nicht, ob du hast gesehen, Les Enfants de Paradis, Kinder des Olymp.
Ja.
Klassischer Film. Er hat dort mitgespielt. Ja, aber niemand kann sich erinnern. Man erinnert sich an Jean-Louis Barrault.
Ah, okay.
Ja, und das, was er, aber es ist egal. Er hat eine Grammatik gebaut. Ja, Marceau und anderes haben nachher gemacht. Und, er kam nach Israel und ich habe gelernt, nachdem ich habe schon Körpertraining gehabt. Ich habe das Theater gehabt. Und ich habe gelernt mit ihm, weißt du, die Grundtechnik von dieser Pantomime. Und da habe ich gemacht, das, was ich, und ich habe gesagt, das ist mein Platz zwischen Theater und Tanz.
In welchem Alter waren Sie damals?
17.
Wow.
16, 17, weiß ich nicht. Das war der Anfang. Und haben gesagt, das ist mein, jetzt. Ich war immer Solist. Ich bin kein Teamperson. Ich lebe mit Menschen. Ich arbeite gern mit Menschen. Ich glaube, ich war eine gute Lehrer. Jahrelang. Aber ich war immer allein. Als Solist. Auf der Bühne war für mich wichtig, das waren meine Gedanken. Meine Kreationen. Ich möchte mich zum Ausdruck bringen.
Warum glauben Sie, wurden Sie weltberühmt? Weil es gibt ja mehrere Pantomimen. Es gibt ja oft Menschen, aber Sie haben es ja geschafft, nicht nur einmal bekannt zu werden, sondern Sie waren ja über lange, lange Zeit bis heute.
Es waren nur zwei in der Top-Ebene waren nur Marcel Marceau und ich. In der Top-Ebene in großen Theatern als Kunst.
Aber wie kommt
dann
dahin?
Dann waren sehr viele Pantomimen, die gemacht. Entweder Sie kamen von der Schule von Marceau. Marceau war eine tolle Künstler, ein Poet, aber schlechter Lehrer. Was heißt das? Leute haben ihm nachgeahmt. Er hat gezeigt und die Leute haben ihm nachgeahmt.
Also nicht den eigenen Stil gefunden, sondern sie haben ihn kopiert.
Er hat nicht rausgebracht ihre Begabung und damit wurden sie kleine Marceaus. Und kleine Marceau ist eine Imitation und du sagst, wenn ich habe der Original, der Kopie, war nicht richtig da. Leute, die kamen von Decroux, waren Techniker. Haben nur die Technik von der Pantomime gemacht, aber haben nicht die Seele, haben nicht die Kreationen. Jetzt, allein auf der Bühne zu stehen, eineinhalb Stunde, zwei Stunden, ohne Musik, ohne Text, ohne Dekoration und so weiter, braucht man eine starke Bühnenpersönlichkeit.
Unglaublich.
Ja. Das hat man oder hat man nicht. Deswegen, der Pantomime, ich sage immer, es ist geboren und gestorben mit dem Künstler selbst. Sie hinterlässt hinter sich gar nicht. Bewegung hinterlässt keine Spuren im Raum. Ein Maler hinterlässt etwas, ein Musiker hinterlässt etwas. Im Theater haben wir die Theaterstücke und so weiter. Aber der Pantomime bleibt nicht in der Luft.
Der hinterlässt eine Emotion oder eine Inspiration.
Die Erinnerungen der Leute, die mich gesehen, es wundert mich. Seit 36 Jahren bin ich nicht mehr auf der Bühne. Es heißt, Leute, die mich gesehen haben, war vor 40 Jahren, 50 Jahren. Und heute, wenn sie kommen, noch immer, und sie erleben es so stark, dass sie können sich noch erinnern in Details, in meine Vorstellung, verwirrt mich manchmal zu hören.
Warum haben Sie aufgehört?
Ich habe eine Familie. Tja, das waren zwei Phasen in meinem Leben.
Aber Sie können ja weniger machen. Also Sie hätten ja sagen können.
Nein, kannst du nicht.
Ach,
das ist
so,
nicht nur
wow.
Weniger machen. Es ist der ganze Kopf, der ganze Seele. Ist alles. Es war Pantomime. Es war Sachen, die ich gemacht habe. Inszenierungen, Bühne, mein künstliches Leben. Vergiss nicht, ich habe geübt jeden Tag stundenlang, Ich habe probiert neue Nummern und das war nicht so einfach, ich mache eine Nummer. Manche Nummern habe ich über ein oder eineinhalb Jahr gearbeitet, bis sie reif waren auf der Bühne.
Wow.
Weil die Bewegung war da, die Seele war nicht da. Ich kann es schwer erklären, das ist...
Ich kann das nachvollziehen, es ist, ja, ja. Es
weißt
ist,
du,
es muss, ja.
zu machen, der Mensch und der Baum... Ein Baum zu machen wie jeder Kind. Du machst breite die Hände, du bewegst dich links und rechts, das ist ein Baum. Nein. Der Rhythmus von Wachsen.
Ganz langsam.
Jetzt, was ich dich jetzt zeige, kann man
ich
nicht.
Ich weiß, nein, nein.
Ja? Und das ist eine Gefühl, eine Atmosphäre, eine Energie. Du merkst, es wächst in dir. Er führt meine Hände. Es ist eine andere. Und das ist, was die Leute auch packt. Es passiert wie eine Magie auf der Bühne.
War es dann schwer zu sagen, ich höre damit auf? Ich meine, das Schöne war, die Kinder waren da. Das ist was das Schöne, aber ein großer Teil dieser Identität.
Ja und nein, das war eine Entscheidung.
Mhm.
Familie habe ich angefangen, ich war fast 50.
Mhm.
Ja. Mhm. Und das war jetzt eine Entscheidung. Kinder sind keine Koffer. Du kannst nicht Kinder mitnehmen, jeden Tag in eine andere Stadt.
Mhm.
Das war nicht das Bild, das ich habe von Familie. Familie ist ein Institut. Du übernimmst Verantwortung. Du veränderst dein Leben.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, mit 50, ich bin in der physische und geistige Höhepunkt, in Reife.
Mhm.
Das ist gut zu aufzuhören.
Ah.
Jetzt kamen auch die Kinder und das war die Entscheidung. Weil du sagst, war das leicht? Nein. Mhm. Volle Häuser, was man heute kaum erlebt.
Ja.
Oft war es auch eine halbe Stunde tobende, das hört man heute nur in Rockmusik, aber nicht in eine subtile Kunst.
Ja, ja, ja.
Halbe Stunde Standing Ovations, da sogar der eiserne Vorhang ist runtergekommen und ich musste über den eisernen Vorhang rausgehen. Das war nicht leicht zu verlassen. Und das alles war ich.
Wahnsinn.
Auf der Bühne, vergiss nicht. Ich habe das nicht geteilt mit einem Komponist, Autor oder das oder anders. Aber wenn du gehst nach Hause, du bist Sami. Nicht der Künstler.
Du bist Ehemann, Papa.
Jetzt. Und das kannst du nicht. Du hast nicht den Kopf oder die Seele für was anderes.
Mhm.
Das war auch der für Chayab. Meine Frau am Anfang schwer. Sie war mit mir auf Tournees.
Mhm,
ja?
Hat sie erzählt, ja, ich glaube 7 Jahre oder so an Tour.
Bis
wir
Kinder bekommen haben.
Ja, genau.
Konnte nicht, am Anfang waren schwer, Kinder zu nehmen. Aber das war für sie auch nicht leicht. Mhm. Sie ist geflüht, wie sagt man, wie sie erzählt hat, in Markt, in der Küche, in Restaurants. Weil, solange dass ich war auf der Bühne, Chaya war nicht da. Für mich.
Das verstehe ich.
Mhm. Sie war da. Aber sie durfte nicht sich hineinmischen in der Garderobe oder etwas, das eine Ablenkung. Ich musste mit mir selbst sein. Weißt du?
Wow.
Bevor, dass ich das von Nachmittag, ich war auf der Bühne mit mir, Energie pumpen auf der Bühne, spüren, aber mit mir selbst, keine Person.
Mhm. Das kann ich verstehen, dass man mit sich sein muss.
Und die Entscheidung, wenn es war Kinder, jetzt willst du Kinder, nimmst du die Verantwortung, dann hör auf. Dann habe ich genommen, ich habe unterrichtet im Max-Reinhardt-Seminar, ich habe auch vorher unterrichtet dort, aber immer als Block-Seminar zwischen einer Tournee zu anderen, ich habe den Professor benommen und dann habe ich inszeniert, sehr viel inszeniert im Theater. Und aber das war für mich auch zu lang, 6 Wochen. Weg von zu Hause, nein, ich steige aus. Und das war eine Entscheidung.
Wow.
Wenn du fragst, wie, das war für mich selig, ich konnte im Theater nicht gehen.
Das verstehe ich. Das muss hart sein. Ja, es
aber ich habe alles weg. Ich habe aufgehört zu trainieren. Ich habe aufgehört, um der Verführung nicht zu haben.
Ja.
Weißt du, du bist wieder auf der Bühne zu kommen.
Hm.
Sag nein, das ist eine Entscheidung, aber kein Opfer.
Ah.
Ich habe das entschieden für etwas anders, etwas Schönes. Und da habe ich eine Inszenierung gemacht, ich habe unterrichtet und langsam hat sich entwickelt auch die Körpersprache, die wieder ein vollkommen anderes Gebiet ist.
Ach so.
Und die Körpersprache kam zufällig.
Ach.
Wie viele Sachen in meinem Leben zufällig kommen. Du musst nur sensibel genug, um das wahrzunehmen, das ist das.
Kann man durch Körpersprache wahrnehmen, ob ein Mensch erfolgreich ist?
Ob er erfolgreich ist?
Ja, ob das ein Mensch ist, der in seinem Leben eigentlich die Resultate bekommt, die er oder sie eigentlich anstrebt. Also kann man, oder kann man durch Körpersprache sofort sehen, oh, das ist jemand, der immer als jammernde Person durch die Gegend läuft. Also welche Dinge kann man sofort erkennen, wenn man eine Person nach 10 Sekunden sieht?
Schau, ich erkenne Eigenschaften von der Person.
Okay. Okay.
Weil ich habe jetzt gesagt, und deine Assistentin und so weiter, habe gesagt, ihr seid dominant.
Ja.
Ist sehr einfach. Die Art, wie die mir die Hand gegeben hat,
ja,
war von oben hinunter.
Ah.
Meine Hand wurde hinuntergedrückt. Wenn du erklärst ihr, wenn ich das jetzt mache gerade,
ja,
sie fühlt sich nicht wohl.
Na, überhaupt
und wenn
nicht.
Sie korrigiert, du merkst, als ob sie schiebt mich auf die Knien. Jetzt, sie merkt das selbst nicht.
Ja.
Aber wenn ich mache umgekehrt,
ja,
wird sie sehr irritiert.
Ah.
Versuch einmal, dass du kommst vor der Hand,
ja,
oben.
Ja, ja.
Wirst du sehen, wie sie irritiert wird.
Okay.
Aber es heißt, du liest Eigenschaften von den Leuten. Aber ob es Erfolg oder nicht,
das hat ist damit nichts zu tun.
Ich habe ein Buch geschrieben, Körpersprache, das Erfolg.
Genau.
Ja, aber das ist die Frage, was ist Erfolg?
Das ist natürlich eine gute Definitionsfrage.
Wenn ich eine Tür aufmache, wenn es dir gelingt, das ist ein Erfolg.
Stimmt, die Tür aufmachen ist ein Erfolg, ja.
Weißt du, das wird dir bewusst, wenn du plötzlich etwas hast, physisch, Krankheit oder weiter, und du schaffst das nicht, die Tür aufzumachen. Dann merkst du, so selbstverständlich ist das nicht.
Ja.
Du setzt Kraft. Du setzt Richtungen.
Mhm.
Ja? Du gehst gegen einen Widerstand.
Mhm.
Ja? Wenn du das schaffst, es ist eine Art von Erfolg. Jetzt gibt's Erfolg mit dir selbst.
Mhm.
Gibt's Erfolg als Resultaten, die du zeigen kannst? Und gibt's Erfolg, die du brauchst, sozusagen, der Anerkennung von dem Publikum? Aber alle sind Erfolg. In Israel, das hebräische Wort von Erfolg ist Hatzlacha. Der Wort sagt, ist Überquerung eines Flusses. Der Fluss, genau wie die Chinesen sagen, der Fluss strömt. Du kannst nicht zweimal in den gleichen Fluss einsteigen.
Stimmt, weil er sich ständig verändert.
Ständig verändert. Es heißt, zu überqueren von einem Ufer zu der anderen, gegen die Strömungen, ist Erfolg. Das liebe ich, dieses Wort in Hebräisch.
Das ist wunderschön, die Erklärung. Sie haben vorhin gesagt, Sie können durch Körpersprache Eigenschaften sehen von Menschen. Wenn Sie durch die Straßen von Wien gehen und so die Österreicher und Österreicherin oder die Menschen so sehen, Wien ist
ich urteile nicht.
Genau, ja, also das, aber Wien ist ja die lebenswerteste Stadt der Welt. Auf der anderen Seite ist es auch gerade ausgezeichnet worden als die, glaube ich, die Stadt, wo die meisten Menschen irgendwie grantig sind oder so etwas.
Akzeptieren das.
Welche Sachen sehen Sie auf der Straße, wenn Sie jetzt sagen würden, das sind die Muster, die ich. Und jetzt wirklich ohne Bewertung, aber gibt's so Dinge, wo Sie sagen, in Wien sehe ich mehr das, in Paris sehe ich mehr das, im Burgenland sehe ich mehr das?
Ja, selbstverständlich, es gibt eine Art von typisch für ein Land, der hat
okay.
mit ihrer Kultur, mit ihren Werte.
Okay.
Ja, das hat aber auch mit dieser sozialen Kultur und Werte, die allgemein akzeptabel ist. Wenn in Wien das Möckern wird nicht akzeptiert, werden der Wiener nicht so viel jammern.
Das ist richtig. Es wird akzeptiert, das heißt, an jeder Ecke.
Es wird akzeptiert und als selbstverständlich genommen.
Es stimmt.
Also, wenn das nicht akzeptiert, diejenigen, die plötzlich jammern, fühlen sich in einen falschen Platz. In Wien, wenn du sagst, es geht mir gut, ja, schaut man dich
komisch an.
Komisch an.
It's the story of my life. Ich werde immer die Leute gefragt.
Aber die ganze Erziehung, weil ich kam nach Europa. In Israel habe ich das anders. Der Erziehungssatz, die noch immer leider existiert, wie es bei dir drinnen aussieht, geht niemand an. Das ist eine typische Erziehung, dass du hörst, in jedem Haus, wie der Haus. Und ich sage, wenn es bei mir drin ist, geht dir nicht an. Wenn es bei dir drin ist, geht mir nicht an. Wo ist die Kommunikation?
Genau.
Wir schließen uns. Dann habe ich gewagt zu sagen, warum? Da hat man mir gesagt, man kann das benutzen gegen dich. Da war ich total verwirrt. Ich sage, alles, was bei mir drin ist, ist kriminell, unanständig. Sonst, wie kann man das benutzen gegen mich? Man kann es akzeptieren oder nicht, aber benutzen gegen mich? Verstehst du? Und das war der Grund, warum die Leute haben Angst zu zeigen, weil es nicht perfekt wieder. Wir kommen zu der Perfektion.
Zum Thema Perfektion.
Ja, also sie lähmen sich selbst. Oder versuchen nur der Echo von der Umgebung. Aber dann ist das wieder Entfremdung von deiner eigenen Person.
Wenn man so wie Sie so viele Stunden trainiert hat, um dann wirklich auf dieser Bühne die Essenz rauszubringen, was hat man dann selbst für einen Perfektionsanspruch?
Überhaupt also, nicht.
Aber wie wussten Sie, dass etwas reif ist oder wie, dass etwas mein gut genug ist? Über,
Und dann habe ich Pantomime gezeigt, eine kleine Gruppe, nicht von Fachleuten. Und sage, was habt ihr verstanden? Was habt ihr gefühlt? Jetzt, weißt du, manche Leute haben was anderes verstanden. Da sagt, du Idiot, weißt du, ich habe das nicht gemeint. So, ich sage, wie ist er gekommen, dass er das verstanden hat und nicht das, was ich wollte? Ist etwas, das ich gemacht habe. Also ich habe ihm einen Reiz gegeben, der ihm geführt auf eine andere Straße, eine andere Richtung. Also ich muss bei mir korrigieren, nicht bei ihm.
Wow.
Dann bin ich zurückgegangen und wieder gearbeitet und gesucht, wo war der falsche Reize oder wo waren keine Reize, die genug waren, um ihn zu stimulieren in das, was ich meine. Das war immer die Arbeit an sich selbst.
Als Sie heute hierher gekommen sind, haben wir beide im Vorgespräch, habe ich Ihnen kurz ein bisschen was erzählt über meine Arbeit. Und Sie haben dann zu mir gesagt, stopp. Und haben mich dann darauf hingewiesen, die Dinge, die ich erlebt habe, aus denen habe ich gelernt. Sie haben gesagt, nicht alle lernen immer daraus. Und dann haben sie das Beispiel gebracht, ein Koffer geht auf Reisen und kommt als Koffer zurück. Aber nicht jeder ist ein Schwamm. Wie meinen Sie das?
Ein Schwamm übernimmt von seiner Umgebung. In sich ist trocken.
Ja.
Aber er entfaltet sich im Moment, dass er nimmt Sachen in sich.
Stimmt.
Er ist fähig zu absorbieren Sachen. Und lass es auf dich wirken.
Und dann gibt es aber Menschen, oder wo sie sagen, die sind einfach zu. Die lassen.
Ja, verständlich. Schon allein in der Erziehung. Ja. Charakter heißt nicht nachgeben. Und ich sage, wenn du nicht nachgibst, wenn du nicht lernst, entwickelst du dich nicht. Das ist Stillstand. Wie manche Seminare von mir, ich versuche zu visualisieren Begriffe. Wenn du sagst von Standpunkt.
Ja.
Standpunkt ist was? Physisch oder mental? Es präsentiert zwei verschiedene Begriffe. Ja, ich habe gedanklich
einen Standpunkt.
Ideologisch einen Standpunkt, aber gleichzeitig mein Körper hat Standpunkt.
Stimmt, ja.
Ja. Ein Kind hüpft mit den Beinen, das will ich nicht, auf eine Platte, ich möchte meine Platz nicht verlassen. Wenn du siehst hier die Demonstrationen, die Leute liegen, damit der Standpunkt ist größer, man kann sie nicht bewegen von ihrem Standpunkt. Jetzt, wenn jemand tritt mir gegenüber und sagt, du hast einen Standpunkt, ich habe einen Standpunkt, kannst du mir jetzt entgegenkommen?
Nein.
Warum? Wenn er verliert seinen Standpunkt, verliert er seine Ehre, verliert er seine keine Charakter.
Genau.
Ja, der beeinflusst dich.
Ja.
Und ich sage, aber ich gebe dir neue Informationen. Dann kann das nicht sein wie vorher. Oder du nimmst nicht die Information. Im Moment, dass du bearbeitest neue Informationen, hat sich etwas verändert. Es heißt, du musst auch verändern deinen Standpunkt. Du kommst mir entgegen und baust neue Standpunkte. Das ist der Sinn eines Dialogs.
Wow.
Sonst bleibst du stecken. Okay, ich habe Charakter, aber ich bewege mich nicht.
Also sehr einsam.
Schau, verzeih mir, der gesamte, auch bei uns Orthodoxen und so weiter, sie leben im Mittelalter. Mhm. Alles, was sie in der Quelle, da sie gehen, in ihre Talmud, in das oder das, hat mit heutzutage kaum zu tun. Es sei, sie bleiben irgendwo stecken. Sie sind geistvoll, aber passt nicht mehr. Und sozusagen, sich zu verändern, heißt für mich zu wachsen. Nimm Informationen, bearbeite Informationen, prüfe. Weißt du, wo war ich jetzt und was passiert, wenn ich nehme neue Informationen?
Warum glauben Sie, sind die Menschen damals zu Ihnen in die Vorstellung gekommen? Warum gehen Menschen in einen großen Saal und schauen einer Person auf der Bühne zu, die nicht spricht, wo keine Musik ist? Sagen wir, die Person beginnt durch ihren Körper und nur durch ihre Präsenz was darzustellen. Wo war die Sehnsucht der Menschen, die Sie befriedigt haben?
Erstmal, es ist ein Zauber auf der Bühne. Schon allein, dass plötzlich Objekten kriegen eine Darstellung, wo sie nicht existieren. Es ist schon ein Zauber. Wenn ich mache eine Wand, dann siehst du tatsächlich eine Wand.
Für alle, die gerade nur zuhören, ich bekomme gerade hier eine Live-Vorführung. Ja.
Wenn ich nehme ein Gefäß, dann du merkst genau der Gefäß, wo ich ihm gebe.
Ja.
Und ich nehme ihm wieder.
Ja.
Das heißt, ich kreiere der Gefäß.
Obwohl es nicht.
Oder der Tisch, obwohl es nicht da.
Wow.
Jedes Mal, wenn ich komme daneben und mache eine Bewegung um, kreiere ich ihm wieder in der Fantasie der Zuschauer.
Unglaublich, ja.
Das heißt, es ist eine Zauber, die passiert in seine Gehirn. Jetzt, von der anderen Seite, er erlebt eine Art von Spiegel über kleine Sachen. Über, genau wie ich vorher erzählt habe. Weißt du, der Tücken, weißt du, mit dem Objekt. Früher, weißt du, ein Junggeselle, die versucht, einen Knopf zu nähen. Es ist alle Probleme.
Ja, ist es.
Verstehst du, dass ich schon allein zu der Faden der Sache. Und wenn ich merke, aha, der Nagel ist verkehrt, was mache ich? Du lachst das. Es ist eine Art von Schadenfreude, aber das passiert uns jeden Tag, diese Sachen.
Das heißt, die Menschen kommen dort eigentlich hin.
Sie identifizieren sich.
Um auch ein bisschen über das eigene Leben zu lachen, richtig, oder? Und eine eigene Reflexion zu haben. Ohne?
Ohne Hass. Ohne Aggression. Kann man das auch zeigen mit Liebe? Mit einem Lächeln? Schau, es passiert mir, es passiert dir. Ja? Es ist blöd, stimmt. Aber lachen wir darüber.
War das auch Ihre Intention, dass die Menschen, wenn die aus ihrer Show rausgehen, ein Lächeln auf dem Gesicht haben? Welche Intention hatten Sie?
Das hängt an welche Pantomime. Wenn ich habe geändert, ciao, ich habe Pantomime gemacht, die ganze Orchester, wo ich habe schnell gewechselt von einer Figur zur anderen, von einem Instrument zu der anderen. Leute danach wollten mit mir diskutieren, sie haben Musik gehört.
Was?
Und ich habe gedacht, aber es war keine. Das war unmöglich, aber es heißt, die Art, wie ich mich bewegt habe, hat ihnen die Töne kreiert in ihre Gehirn.
Also wenn sie auf der Bühne so getan haben, ich spiele jetzt Geige, haben die Leute wirklich in ihrem Gehirn gedacht, der spielt jetzt wirklich Geige.
Der Rhythmus von der Klänge habe ich in meinen Körper gegeben.
Und die haben das in ihrem Kopf einfach wieder gespielt. Ja.
Es ist, der Körper gibt dir die Vibration von diesem Klang. Es ist anders, wenn die tiefe Töne. Sie ist in eine Höhe, die geht hinauf.
Und die Menschen haben dann.
Deswegen, sie haben das auch 50 Jahre danach nicht vergessen, weil sie haben was direkt erlebt.
Welches war das größte, oder sagen wir so, von den Feedbacks, die Sie bekommen haben, wenn Menschen oft erzählt haben, ich habe diese Show damals gesehen, gab es irgendeine Aussage, die Sie immer wieder gehört haben, wo die Menschen gesagt haben, für mich war damals die Show das, das und das. Gab es irgendwie einen Begriff oder irgendein Gefühl, das, da wo Sie sagen, das haben Sie am meisten als eine Art Rückmeldung bekommen?
Nein, weil erstmal jedes Land und jede Kultur ist anders. Mhm, mh. Ja, jeder nimmt, es ist ein Buffet. Mhm. Jeder nimmt was, als er braucht von dort. Mhm. Also,
aber egal in welchem, Land Sie waren, egal ob Sie jetzt in China waren oder in Deutschland waren, Pantomime funktioniert aber überall, oder?
Weil Leute lachen und weinen auf die gleiche Art.
Ah, das ist schön. Das ist eine schöne Aussage.
Aber es gibt Sachen, wo selbstverständlich, in Deutschland oder Mitteleuropa hat man mehr die philosophische Sachen. Ja, selbstverständlich in Südamerika war man mehr der Romantik oder nicht, dass sie die anderen nicht auch mitnehmen und so weiter. Aber die Schwerpunkte sind anders. Ich war der erste, der dritte, glaube ich, westliche Künstler, der das erste Mal nach China kam.
Das war, wow.
Das war ja vor 40 Jahren. Das war direkt nach dem Absturz von der fünfte Gruppe, das war der Frau Mao, die übernommen, nach der Sturz haben wir versucht, ein bisschen zu öffnen. Jetzt, ich habe eine Pantomime, Kochen und Essen in drei Variationen.
Okay.
Alte Hausfrau, ein Junggeselle und ein Chefkoch.
Okay.
Gut, jetzt, ich habe in China, obwohl sie wollten das nicht, aber ich wollte, ich muss doch mal verstehen, Peking war damals, der höchste Haus war 3 Stockwerke. Oder 4 Maximum.
Wow. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Das ist eine andere Peking, was man heute sieht.
Ganz andere Welt.
Die Leute haben gelebt, ein bisschen wie eine Art von einer Bienen. War so eine kleine Mauer. Und drinnen waren verschiedene Wohnungen, weil sie haben sich geschützt.
So wie so eine Bienenwabe. Ja, ja.
Ich sage, jetzt, ich wollte reingehen. Sie wollte mir nur die schönen Sachen zeigen. Aber ich habe gemerkt plötzlich, die Leute dort kochen noch immer nur mit Holz oder Kohle.
Ah.
Und ich habe gesagt, Moment, ich benutze Gas in meine Pantomime.
Die wissen nicht, was das ist wahrscheinlich.
Genau das. Musste ich ändern. Also gibt es manchmal technische Sachen, wo du sagst, das wird nicht ankommen, man wird mich nicht verstehen, genau was ich mache.
Das ist sehr smart, ja.
Weil ich habe nicht das Instrument.
Klar.
Das heißt, ich mache nur die Bewegungen. Wenn du das nicht kennst, kreierst du nicht in deiner Fantasie.
Aber konnten Sie dann so schnell adaptieren? Also war das für Sie möglich, sehr schnell dann zu adaptieren und zu sagen, okay, ich muss jetzt was anderes machen. Heute Abend ist die Vorstellung, ich kann nicht mit Gas das tun, sondern ich muss jetzt Kohle.
Das ist zum Beispiel extrem.
Okay.
Sachen, was ich jetzt erzählt habe. Ja. Aber normalerweise, du merkst bei dem Publikum, du kommst in eine Stadt, du merkst in der Stadt. Dann suchst du von deinen Pantomimen, hier werde ich wahrscheinlich diese Pantomimen mehr geben als der anderen.
Okay.
Ja, aber das war der einzige.
So, was ist das, wo Sie sagen, also gibt es irgendeine Sache, wo Sie das Gefühl haben, alle Menschen wollen das? Sowohl als Vater, aber auch als Künstler, auch als Ehemann. Gibt es irgendeine Sache, wo Sie sagen, diese Sache vereint uns Menschen alle auf der Welt?
Ja.
Was?
Lachen, Trauer, Sachen, die uns berühren. Lachen, die uns klein stören. Nicht die großen Sachen. Pantomime geht nur an die kleinen Sachen. Oder symbolische Sachen, das ich gemacht habe in der Pantomime. Ja, zum Beispiel Leiter des Erfolges. Ja, ich konnte nur die Essenz geben, also ich habe einen Leiter. Und bei jeder Stufe, dass ich gehe an der Leiter, was passiert in mir, wie ich mich verändere? Am Anfang, ich kriege auf meinen Kopf dauernd. Später, ich gebe auf die Köpfe von anderen.
Ah, die klassische.
Dann komme ich in eine Position, wo ich bin sozial. Social Erfolg.
Ja, ja.
Ja? Cocktailpartys und das und das. Dann gehst du weiter. Und der weiter, dass du gehst, plötzlich merkst du, du bist allein. Und dann fragst du dich, und?
Was mache ich jetzt?
Das war alles? Plötzlich einsam? Leer? Also, das ist symbolisch gezeigt, weißt du, für mich leitet das Erfolges.
Ist heute noch in vielen Unternehmen so?
Ja, also das, du kommst in einen Punkt, schau, was passiert mit der reichsten Leute. Wenn sie nicht finden, eine plötzlich, sie helfen Leute, sie helfen Sachen. Also sie plötzlich weg von ihrem Beruf, in ihre, irgendeine humane oder sowas, der einen Sinn gibt. Sonst sind sie allein dort. Du hast alles. Und?
Als Sie weltberühmt geworden sind, wie haben Sie es für sich selber geschafft, am Teppich zu bleiben? Nicht abzuheben, nicht arrogant zu werden, kein Egoist zu werden.
Ich habe nie erlebt, meinen Erfolg richtig.
Ja, aber wenn Sie in einen Saal kommen und da sitzen alle wegen Ihnen?
Alle, Pressekonferenz, halbe Stunde ständig Ovation, dann gehst du in ein Restaurant und eine müde Kellner wirft dich der Teller vor dir. Verstehst du das?
Ja, ja.
Du kommst zurück zu deiner Realität. Jetzt mit meinem Manager, der auch ein Freund war.
Ja.
Ja. Wir haben normal wie Freunde gesprochen und nicht wie, ja, als Star, wenn ich bin zum Hotel gekommen, ich habe Schlüssel genommen und in meine Zimmer, alles hat, wurde gemacht hinter mir. Ich bin auch Legastheniker, also vom Schreiben und so weiter war nicht besonders meine Sache. Okay. Und dann fragst du mich jetzt, wie hast du so viele Bücher geschrieben?
Ja.
Ja, ich habe sie geredet.
Ah.
Ich habe Notizen für mich gemacht. Ich konnte verstehen, dann habe ich das geredet und jemand hat das runtergeschrieben. Dann habe ich das korrigiert wieder und dann wurde das wieder runtergeschrieben. Und dann musste man das in richtige Englisch oder Deutsch machen, weil mein Deutsch ist keine druckreif.
Eine Sache, die mich noch interessiert ist. In der Schule lernen wir ja immer, oder viele Menschen hören in der Schule immer, was sie nicht können. Also wenn wir einen Test schreiben, steht dort, du hast 4 Fehler gemacht. Du hast 10 Fehler gemacht. Es steht in der Welt immer bloß die ganzen Fehler stehen überall, ja. Wie haben Sie es geschafft in Ihrem Leben, sich auf das zu fokussieren, auf die Dinge, die Sie können? Also Sie sind Legastheniker gewesen, aber haben gedacht, ich schreibe trotzdem ein Buch, rede ich es halt. Das geht ja nur, wenn man den Fokus hat auf die Stärken. Wie bekommt man das hin?
Aber das ist, liegt an der Hand, wenn du akzeptierst die Realität.
Wenn du die Realität akzeptierst.
Ich habe Probleme mit meinem Rücken.
Ja.
Ja. Schwere Probleme, Bandscheibenoperation und. Jetzt. Ich war frustriert. Weil wenn ich habe, manchmal ich habe gebraucht 20 Minuten zwischen Bett und Badezimmer zu gehen. Und ich war frustriert, ich konnte nicht schaffen, das alles, was ich vorgehabt habe am Tag. Und da habe ich gesagt, Sammy, du stellst dich die falsche Frage. Die Frage war nicht, was willst du machen? Ende der Frage, was kannst du heute machen? Mein Tag war wieder in Ordnung.
Wow.
Ja, was kann
nicht,
ich heute machen?
Was willst du machen, sondern was kannst du heute machen? Also der Fokus auf die Ressourcen, die wir haben.
Akzeptiere die Realität, anstatt zu verdrängen, anstatt sie zu verschönern. Akzeptiere und schau, was kann ich damit machen.
Akzeptiere.
Das sind viele Sachen, weißt du, dass die Optionen sind sehr viel, aber in der Schule, wenn ich sage, wir sind alle schulbeschädigt, ja, die Schule ist sehr wichtig. Ja, sie verzerrt dich mindestens 12 Jahre. Der Rest dein Leben versucht, das abzubauen.
Das sage ich auch immer, ja.
Okay. Aber das ist schon wichtig.
Ja,
nein,
ja.
Aber ich sage dir, was ich meine. In der Schule, der normale, offizielle Schulen, es gibt eine richtige Antwort.
Genau.
Findest du sie, kriegst du eine Lob oder eine Belohnung, gute Note. Findest du das nicht, wirst du bestraft.
Genau.
Es heißt, du wirst immer bestraft, wenn du findest nicht die eine richtige Antwort.
Genau.
Wer besitzt die richtige Antwort? Der Lehrer oder Lehrerin. Wer ist der Lehrer oder Lehrerin? Stellvertreter des Instituts. Was hast du unterbewusst gelernt? Das Institut hat immer recht. Es ist unterbewusst.
Ah.
Jetzt. Intelligenz heißt, eine Option zu finden, die mir vorher nicht bekannt war. Wenn ein Kind kommt mit einer Option, werde man nicht sagen Intelligenz oder der Eltern werden da in der Schule gerufen, das Kind stört den Fluss der Klasse.
Genau.
Das heißt Anti-Intelligenz.
Sehr, ja, stimmt.
Aber memorisieren oder finde eine richtige. Es heißt, es gibt nur eine richtige Wahrheit. Stimmt nicht.
Die Welt ist komplexer.
360 Punkte um mich. Jeder ist ein Standpunkt.
Ja, stimmt.
Verstehst du?
Ja.
Es heißt, du hörst auf zu denken, so du hast einen Input von richtig, falsch.
Mhm.
Jetzt, wenn du denkst, dass du recht hast, und ich denke anders, Resultat ist, ich muss falsch sein. Weil es gibt nur eine richtige Antwort.
Okay, stimmt. Weil
du musst der Einfluss, der darunter ist, ist viel breiter als auf der Oberfläche.
Mhm.
Der Oberfläche ist der Schaum auf der Welle. Die Wahrheit ist die Welle selbst.
Oh, wow, das ist ein schönes Bild.
Verstehst du? Also nicht mit dem Schaum.
Sondern die Welle selbst beobachten.
Ja. Ich habe jetzt in einem Buch gelesen, der auch eine schöne, eine Finger, die zeigt auf eine Ziel.
Mhm.
Ja. Großteil der Leute beschäftigen sich mit dem Finger. Und nicht auf das, was sie zeigt. Das ist richtig.
Aber ja.
Das ist der Finger.
Mhm.
Aber wohin zeigt der Finger? Dort ist der Mond. Was ist es viel weiter? Das ist der Begriffe. Es heißt, du änderst dein Denkensystem.
Mhm.
Deine Weltanschauung ändert sich, wenn du einfach anders formuliert die Sachen. Andere Einstellung.
Mhm.
Ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann meine Einstellung ändern.
Ja. Wenn Sie mit Ihrer jetzigen Erfahrung zurückgehen würden in der Zeit und Sie würden sich selbst als junger, als 14-Jähriger begegnen. Also Sie fliegen jetzt in die Zeit zurück und stehen vor Ihrem 14-jährigen Ich. Was würden Sie dem sagen für das Leben, das auf ihn zukommt? Was würden Sie sich selber raten, wenn Sie nochmal 14 Jahre alt wären?
Hör zu deinem Herz. Horche deine innere, prüfe deine innere Wahrheit. Ist das deine Wahrheit oder das, was du von draußen bekommen? Und da musst du wie beim Zwiel weg. Ich habe eine gute Freundin, die macht Human Resource.
Mhm.
Ja?
Mhm.
The Human Resource, das heißt, sie findet nach Geburtsdatum und so weiter, mit welcher Eigenschaft bist du geboren?
Mhm.
Mit welcher Stärke und wo sind deine Schwächen?
Ah, Human Design ist das, oder?
Ja.
Ja, das kenne ich, ja.
Und sie hat diese, mit welchem Paket bist du gekommen?
Ja.
Jetzt darauf kommen Erziehung, Nachahmung.
Mhm.
Ja, meine große Sohn ist gegangen und er hat gelernt, Wirtschaft.
Mhm.
Warum? Weil alle seine Freunde sind nach London gefahren, Wirtschaft.
Ja,
er und Wirtschaft ist nach der Schule, war nicht, er ist sehr kreativ und so weiter. Heute, der Top-Manager, das wir haben,
ja,
dieser Sohn, der macht die ganze Produktion und so weiter, hat studiert Theaterwissenschaft.
Mhm.
Er ist gekommen zurück, hat gesehen, der Bruder, ich sage, ich steige ein und plötzlich er ist so gut in Mathematik, er ist so gut, er macht die gesamte Pläne.
Mhm.
Es heißt, er hat eine falsche Weg gegangen, aber den Mut zu haben, das war nicht mein Platz.
Mhm.
Und das ist, was hilft dir, der Human Design.
Also prüfe deine innere Wahrheit.
Ja, wenn jemand Interesse hat, ja, es heißt Andreas Bauchladen, muss man im
Internet googeln. Ich kann es dann gerne, ich kann es dann sehr gerne auch
sehen,
verlinken.
Ja. Zu bieten. Jetzt, außerhalb der Pantomime, mein letztes Buch, ja, ist über Territorium. Und ich habe lange Jahre gekämpft mit dieser Idee, was heißt Territorium?
Mhm.
Der Territorium normalerweise ist politische. Grenzen von Ländern und so weiter.
Genau.
Sag nein.
Genau.
Wenn ich werde schieben jetzt meine Glas über die Hälfte von der Tisch auf deine Hälfte, du wirst irritiert sein.
Ja, das stimmt. Ja, wäre ich.
Obwohl du sagst, du sitzt in einem Restaurant, es ist weder deine Tisch noch meine Tisch.
Genau.
Ja, es gibt dort Platz, warum soll ich das nicht?
Ja.
Aber es ist nicht gesprochen und abgemacht, eine halbe von der Tisch gehört mir, eine halbe gehört dir.
Ah.
Verstehst du? Und jetzt, es ist ein territorialer Bruch. Das habe ich entdeckt, die Nachbarin, die schaut hinter den Vorhang in deine Wohnung, ist ein territorialer Bruch.
Mhm.
Obwohl, dass ich, nur der Blick ist da.
Genau so ist es.
Aber es kann genauso stören.
Es ist eine Grenzüberschreitung, obwohl sie nur schaut.
Grenzüberschreitung. Ja. Ja. Selbstverständlich. Wenn der Nachbar macht jetzt einen Grill unten oder Essen, der Gewürz ist, was in Europa nicht gewöhnt ist, und der Geruch kommt über das Fenster zu der anderen Nachbar, ist territoriale Bruch. Großteil des Streiten gehen über Territorium.
Wow.
Ohne dass die Menschen das bewusst machen. Deswegen habe ich das genannt, Territorium ist überall.
Das muss ich lesen.
Verstehst du, weil jetzt Gedanken, das sind deine Gedanken, das ist Territorium. Der Künstler hat sozusagen Autorenrecht. Es ist eine Geistige, eine Partei. Jetzt ich beschreibe Territorium, einen Raum, das ich markiere und verteidige. Sonst ist das einfach Raum.
Aber ist es nicht...
Jetzt markieren die Tiere markieren durch Geruch,
ja, genau.
Fell und das oder anders. Wenn ich jetzt gebe, irgendetwas, das mir gehört, auf diese Sessel, niemand sitzt dort. Du kennst das in Ferien, ein Großteil der Deutschen sind Spezialistinnen dabei.
Ja, ja.
Sie stehen um 7 Uhr, geben eine Handtuch und ein Journal und gehen schlafen.
Und sagen, das ist meins.
Und sagen, das ist meins. Es ist blockiert.
Genau.
Ja, es heißt, sie markieren ein Territorium, dem Prinzip gehört nicht nur ihnen.
Mhm.
Jetzt Fachperson, ich spreche von Fachgebiet, ist wieder ein Raum. Jetzt, wenn jemand diskutiert über jemand anders, und das ist nicht mein Fachgebiet, und ich versuche ihn zu überzeugen, über seine Sache, hey, Moment, das ist mein Fachgebiet. Mhm. Ich kenne mich aus.
Ah.
Es heißt, viele Sachen innerhalb der Arbeit. Ich kann sagen, der Techniker, was ich will, aber ich kann ihm nicht sagen, wie. Das ist sein Fachgebiet.
Da landen wir ja wieder beim Thema gegenseitiger Respekt, dass wir auch lernen.
Respekt und Akzeptanz. Aber genau. Dahinter, warum wir reagieren, sehr hart.
Mhm.
Weil Territorium ist Überlebung.
Stimmt, unterbewusst geht es ums Überleben.
Es ist Überlebung. Es ist der Jagdplatz. Mhm. Es ist, wo ich habe mehr Obst oder mehr Lebens, ich habe Wasser oder was. Ich markiere und verteidige.
Mhm.
Deswegen, der Ursprung zu verteidigen Territorium ist so stark und dort kommt so viel Streit. Wenn du weißt, es ist territorialer Kampf, sprechen wir miteinander anders.
Aber da muss ich gerade an etwas denken. Komme ich auch schon zu, glaube ich, meiner letzten Frage. Wenn man in die Nini-Restaurants geht, in ihrer Kultur auch, da ist man das beim Essen ja gewohnt, es wird alles geteilt am Tisch. Da sitzt man am Tisch, dann kommen die Speisen und alle essen durcheinander. Das ist ja ganz anderes Bild als dieses klassische im Restaurant, deins und meins.
Weil Essen ist ein soziales Geschehen.
Ja, wie kommen wir über diese territorialen Grenzen in unserem alltäglichen Leben, auch im beruflichen, wie steigen wir da drüber?
Zu teilen.
Ja, einfach so in unserem eigenen Leben, wenn wir eigentlich territoriale Kämpfe haben wegen mein Fachgebiet, dein Fachgebiet, ja. Mein Sessel, dein Sessel.
Wir haben eine Meta.
Genau, wie?
Unsere Firma.
Mhm.
Unsere Partei.
Also wenn man auf die Meta-Ebene gehen.
Geht man auf eine
Meta-Ebene, das gemeinsame Anliegen. Das heißt, wir gehen zum Essen und sagen, das Wichtigste ist für uns, hier eine gemeinsame schöne Zeit zu haben. Und nicht, ob jetzt am Tisch das mein Teller ist oder dein Teller.
Wir teilen zusammen das Territorium.
Dankeschön.
Ja, es ist nicht mehr meine private, sondern es ist unsere. Es ist genauso wie geistige Territorium.
Ja.
Es ist unsere Partei. Es ist unsere Religion. Wir markieren es, wir verteidigen es. Unsere Kultur.
Mhm.
Jetzt, du kommst nach Wien von einer anderen Kultur.
Mhm.
Jetzt, der Kultur ist deine Identität.
Mhm.
Es sei, du markierst das, ist egal, ob das ist Kleidung, es ist die Art, wie du rasierst, das Essen und so weiter. Und du identifizierst dich damit.
Mhm.
Wenn man verlangt jetzt, der Neukommende nicht zu halten ihre Kultur, es sei zu sagen, verzichte auf deine Identität.
Mhm.
Und das ist falsch.
Das ist falsch,
ich sage, behalte deine Identität, respektiere aber die neue Form. Wo du lebst, das Territorium von anderen Leuten, die Gesetze von anderen Leuten. Amerika hat das sehr klug gemacht.
Ja.
Niemand stört, Weil du hast in New York Chinatown.
Genau.
Little Italy. Mhm. Japan. Mhm. Es heißt, jeder hat seine. Mhm. Aber wenn du fragst sie, in erster Stelle, sie sind Amerikaner.
Genau.
Und das ist, was ich meine, der Über, der
Metabegriff. Deshalb ist Amerika, ich sage auch immer, Amerika ist kein Land, es ist eine Idee. Amerika ist eine Idee.
Richtig. Und das ist darüber.
Ja.
Behalte deine. Respektiert von Teilen, der bringt dich nicht, aber du behältst das, aber darüber hast du den Meta, ich bin jetzt Amerikaner.
Und das ist wahrscheinlich auch die Antwort darauf, wie wir es in der Gesellschaft schaffen, uns zusammenzubringen. Aber
in Österreich akzeptiert man das doch nicht.
Noch nicht. Wird aber wird notwendig werden.
Und von der anderen Seite, ich sage, was heißt österreichische Kultur? Mhm.
Da gibt es keine Antwort drauf, ja.
Verzeih mir, nimm die Renaissance, Einfluss von Italien,
ja.
Einfluss in alle klassische,
ja, ja.
Weißt du, Stücke und so weiter, das griechische Mythologie, das ist nicht Österreich und so weiter.
Mhm.
Also im Gegenteil, der Einfluss von draußen bereichert uns.
Mhm.
Das ist das schöne Wachstum.
Und da landen wir wieder beim Thema.
Und das ist, was ich meine, mit neuer Information, mit neuer Sachen verändern wir uns.
Ich danke Ihnen so sehr. Dankeschön. So, ich hoffe, ihr habt wahrscheinlich rausgehört, wie oft ich sprachlos war. Ich war so berührt von diesem Gespräch, weil einfach jemand vor mir gesessen ist, der so viel Erfahrung hatte, so viel Lebenserfahrung hatte, aber immer noch diese Dynamik, diese Energie, diese Lebensfreude hatte. Und ich habe mir danach gedacht, hey, ich werde jetzt auch Pantomime. Die Wahrheit ist, Leute, ich werde in Kürze 42 und das weinende Auge in mir sagt, boah, das war jetzt gerade die letzte Folge unserer Staffel, aber das ist notwendig, um Energien zu sammeln für das, was in der Zukunft kommt. Da habe ich ein paar Ideen oder eine große Idee, an der ich eigentlich arbeite, und mein lachendes Auge freut sich, weil ich jetzt mit bald 42 Jahren wirklich der Typ geworden bin, der ich immer sein wollte. Und so das Gefühl habe, jetzt geht es erst richtig los, und wenn ich so in meinen Terminkalender schaue, ja, ab September geht es bei mir richtig wieder los. Die Keynotes fühlen sich richtig gut, und dass ihr euch nicht wundert, ich mache keine eigenen Shows mehr. Ja, solange ich nicht Material für eine neue eigene Show habe, mache ich quasi keine. Und ich bin ziemlich viel gebucht, und es gibt schon Shows, wo ihr hinkommen könnt, oder Keynotes von mir, wo ihr hinkommen könnt und euch Tickets auch, glaube ich, besorgen könnt. Das eine ist das Mental Health Conference irgendwann im Jänner, Februar. Das andere ist einmal das Thrive Festival in Italien. Dann mit Stefan Sagmeister in Kufsteins in meinem großen Schloss. Da gibt es wahrscheinlich noch einen weiteren Termin, aber das sage ich euch dann noch, weil es da relativ viele Anfragen gibt für uns. Und beim Viktor Frankl Institut in Wien wird es die Sinngespräche geben, wo man mich eingeladen hat, dort dabei zu sein. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Tickets dafür. So, Leute, falls ihr auch für euch selber denkt, hey, fuck, ich möchte auch aus meinem Leben irgendwie herausfinden, wo sind meine geheimen Muster, wie kann ich für mich herausfinden, wer ich quasi sein möchte, wie jedes Mal, jeder Verweis auf Future One Heroes, www.futureone-heroes.com. Das ist ein Programm, das ich erstellt habe, dauert 100 Tage und ist das Wissen aus, glaube ich, über 10 Jahren von mir drinnen, wie man sich in dieser Welt selber neu erfindet, anhand des inneren Sinns, den man hat. Das heißt, wenn sich jemand von euch denkt, ich bin ein Fehler im System, und was ist da los, warum schaffe ich es irgendwie nicht, das Leben zu leben, das ich haben will, oder warum bin ich immer unzufrieden. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, so ihr das Gefühl habt, ihr seid noch nicht dort, wer ihr sein wollt als Mensch, dann empfehle ich euch diese Ausbildung. So, liebe Leute, große Umarmung und danke euch für alles. Ciao, ciao.